Das bedeutet quasi, dass man allein sein kann, ohne sich einsam zu fühlen. Und man kann sich einsam fühlen, obwohl man von anderen umgeben ist.
Aber wenn es jetzt wirklich diese ganz akute Situation ist, ist uns auch immer ganz wichtig zu sagen, dann kann und darf und soll man auch den Rettungsdienst oder die Polizei rufen.
Es ist wichtiger, dass ihr da eventuell gegen den Willen der Person handelt, als wenn ihr ein paar Tage später auf der Beerdigung von der Person seid.
Herzlich willkommen zum Podcast Lebensmüde. Gespräche über Suizid und Todeswünsche. Wir sprechen hier über Suizidgedanken und Todeswünsche bei alten und kranken Menschen. Wir wollen Hilfen geben, wie Sie als An- und Zugehörige sowie Beschäftigte im Gesundheitswesen damit umgehen können. Die Themen rund um Todeswünsche, Sterben und Suizid können emotional sehr herausfordernd sein. Wenn du denkst, dass dich das betreffen könnte, höre die Folge bitte zusammen mit einer weiteren Person. Falls du merkst, dass es dir emotional einfach zu viel wird, mache eine Pause. Hilfsangebote für dich und dein Umfeld findest du in der Folgenbeschreibung. So auch die Telefonseelsorge.de, die jederzeit erreichbar ist, telefonisch und per Chat. Und nun wünschen wir dir ermutigende Impulse beim Zuhören.
Hallo Oliver.
Hallo Philipp.
Wie geht's dir?
Ja, so, aber ich glaube, die Frage haben wir ja gesagt, wollen wir nicht beantworten. Hast eine andere Frage?
So ist es.
Da geht.
Ich habe mich letztens mal gefragt, im Pflegeheim arbeiten wir mit diversen Berufsgruppen zusammen, so manchmal auch Psychiater und Psychologen. Wo ist denn da eigentlich der Unterschied?
Also die Psychiater haben Medizin studiert und die Psychologen haben Psychologie studiert und kennen sich daher sehr gut aus mit Tests und Entwicklungspsychologie und vielen anderen Sachen, aber mit den körperlichen Sachen nicht so. Deshalb die Ärzte müssen dann auch körperliche Untersuchungen machen und können deshalb auch Medikamente verschreiben. Das können die Psychologen nicht.
Aha.
Und um es noch zu komplizierter zu machen, was auch immer wieder verwechselt wird, ist der Psychotherapeut. Beide können dann eine psychotherapeutische Weiterbildung machen und werden dann Psychotherapeuten. Also dann ist man entweder psychologische Psychotherapeutin oder ärztlicher Psychotherapeut.
Ja, sehr interessant.
Ja.
Wir haben, glaube ich, heute eine Psychologin auch mit als Gast. Magst du die mal vorstellen?
Genau. Ja, herzlich willkommen Inga Beik vom Gesundheitsamt in Frankfurt. Inga hat nicht Medizin studiert, sondern eben Psychologie in Paris und Köln studiert. Sie hat dann in verschiedenen Konstellationen gearbeitet, unter anderem im Personalwesen, hat dann aber gemerkt, nee, das möchte doch mehr mit Medizin und klinischen Themen zu tun haben und arbeitet deshalb seit 2015 im Gesundheitsamt im Bereich Prävention. Und da hat sich relativ bald ergeben, dass sie für Suizidprävention arbeitet und brennt jetzt auch richtig dafür. Gerade weil es ein vernachlässigter Bereich ist, über den man im Studium selten was lernt oder gar nichts. War bei mir auch so. Und sie sagt, Reden hilft auf allen Seiten und daher wünscht sie sich, dass Betroffene keine Scham mehr haben müssen, ihre Suizidgedanken anzusprechen und nach Hilfe zu fragen und dass das Umfeld sich auch traut, aktiv und konkret nachzufragen, wenn es einen Verdacht hat. Herzlich willkommen, Inga.
Ja, vielen Dank. Danke für die Einladung. Schön hier zu sein.
Ja, wir haben heute noch einen zweiten Gast, auch aus dem Gesundheitsamt, Katharina Popp. Katharina Popp ist einen eher ungewöhnlichen Weg vielleicht fürs Gesundheitsamt gegangen. Sie hat zu Beginn Bachelor im Hotelmanagement in den Niederlanden studiert und danach in Frankfurt noch einen Master in Marketing und Kommunikation weitergemacht. Sie hat dann in verschiedenen Verhältnissen, also Anstellungsverhältnissen im Inland als auch im Ausland gearbeitet, in der freien Wirtschaft und hat aber gemerkt im Verlauf, dass sie mehr Sinn in ihrem Beruf sucht. Diesen hat sie dann in der Abteilung für psychische Gesundheit gefunden. Seit 2022 arbeitet sie im Gesundheitsamt in Frankfurt und gestaltet dort das Projekt gegen Einsamkeit, plant diese und setzt diese um. Sie sagt, Einsamkeit betrifft uns alle. Sie ist oft unsichtbar, bis wir hinschauen, helfen und einander wieder näher kommen. Herzlich willkommen, Katharina.
Dankeschön, vielen Dank für die Einladung.
Ja, Oliver, willst du vielleicht mit unserer ersten Gästin mal über das tolle Projekt Franz sprechen?
Ja, Franz ist wirklich ein tolles Projekt. Franz hat vor eineinhalb Jahren die Auszeichnung von der Deutschen Gesellschaft für Suizidprävention bekommen für Best Practice, sage ich jetzt mal. Inga, du bist Koordinatorin bei Franz.
Mhm.
Was ist Franz? Gerade jetzt auch mal für die Leute, die gar nicht aus Frankfurt kennen, aber wir merken auch immer wieder bei Fortbildungen, dass Menschen in Frankfurt Franz noch nicht kennen.
Das stimmt, ein Skandal. Ja. Nein, sehr, sehr gerne. Vielleicht zu Beginn kurz den Namen auch erklärt. Franz steht für Frankfurter Netzwerk für Suizidprävention. Also nicht Franz, der Vorname mit Z, sondern Franz mit S für die Suizidprävention. Das ist ein Netzwerk. Wir haben circa 75 Mitglieder. Die Mitglieder sind keine individuellen Personen, sondern Organisationen, Institutionen. Alle aus dem Raum Frankfurt. Das Netzwerk ist ein kommunales Netzwerk. Es wurde auf Initiative des Gesundheitsamts gegründet 2014 und wird seitdem und weiterhin von uns aus dem Gesundheitsamt raus koordiniert und ist, wie gesagt, ein Profi-Netzwerk, ein Zusammenschluss von Menschen, die in ihrem beruflichen Alltag irgendwie mit diesen Themen zu tun haben und sich daher zusammengeschlossen haben, sich vernetzt haben.
Und ihr wart bundesweit die Ersten im Gesundheitsamt, die so dafür eine Stelle eingerichtet haben und lange Zeit auch die Einzigen. Also ja. Frankfurt ist eine echte Vorbildfunktion.
Genau, das hören wir immer wieder. Das war damals, glaube ich, niemandem so richtig bewusst, ne? Weil man natürlich in jeder Region richtiger und wichtigerweise immer regional schaut, was sind die Bedarfe und was kann man machen. Aber Suizidprävention generell ein Thema ist, dem oft leider nicht so viel Aufmerksamkeit gewidmet wird. Und ja, tatsächlich sind wir lange die einzigen gewesen oder auch immer noch von den wenigen jetzt, die das ja als kommunale Aufgabe angesehen haben und deshalb auch eben wir im Gesundheitsamt einen Stellenanteil dafür bekommen haben, das zu organisieren, initiieren, ja, diese Vernetzung voranzutreiben und dieses Thema voranzutreiben.
Also, ja, klasse, Respekt und danke an all die Verantwortlichen, die sich dafür eingesetzt haben. Danke, dass du das jetzt auch schon lange Zeit leitest und gestaltest. Aber was sind die praktischen Auswirkungen von Franz? Was macht Franz für die Bevölkerung oder auch für die ganzen Profis?
Mhm. Genau, da sprichst du auch schon zwei ganz wichtige Zielgruppen an. Also wir haben so verschiedene Schwerpunkte. Ein großer Schwerpunkt ist definitiv das Thema Aufklärung, Entstigmatisierung, Sensibilisierung, natürlich von der Bevölkerung, weil es wird einfach sehr, sehr wenig darüber gesprochen. Es wird generell ja über psychische Erkrankungen auch schon wenig gesprochen. Das Thema Suizidalität ist immer noch mal ein Stückchen mehr tabu und stigmabehaftet. Da wollen wir ansetzen. Wir wollen Informationen vermitteln, entstigmatisieren und ganz viel Wissen schaffen oder mehr Wissen schaffen über öffentliche Veranstaltungen, Vorträge, Lesungen, Kino, Konzert. Wir versuchen da wirklich vielfältig uns ja aufzustellen, aber auch Awareness-Kampagnen mit Plakaten und so weiter. Also das ist jetzt so der Bereich Öffentlichkeit und aber auch die Profis hast du angesprochen, also auch Menschen, die in helfenden Berufen im Gesundheitssystem arbeiten oder in sogenannten Gatekeeper-Positionen wie LehrerInnen, PolizistInnen, also alle, die viel Kontakt mit anderen Menschen haben, ja, auf solche Situationen vielleicht ein Stück weit vorzubereiten oder Wissen zu vertiefen, was, wie gesagt, auch in meinem Studium oder oft in diesen Studiengängen, wo man eigentlich denkt, da sollte das Thema sein, nicht so viel Platz findet. Und wenn dann eben doch auch noch verständlicherweise persönliche Sorgen dazukommen oder irgendwie was falsch zu machen, ja, hilft das nicht und deshalb wollen wir auch da ansetzen und ja, bieten Fortbildungen an, Schulungen und genau, wollen zusätzlich auch über das Thema Hilfsangebote aufklären. Was vielleicht einmal ganz wichtig ist, Franz ist kein Hilfsangebot per se an sich. Das ist immer wichtig, nochmal klarzustellen. Wir sind keine Beratungsstelle, wo man jetzt hinkommen kann für das Thema Suizidalität. Das war auch den InitiatorInnen am Anfang ganz wichtig, da jetzt nicht nochmal Parallelstrukturen zu schaffen, weil es gibt einfach schon tatsächlich einiges in so einer Stadt wie Frankfurt. Es geht eher darum, die Informationen darüber transparenter zu machen, zugänglicher zu machen, aufzuklären, Übersichten zu schaffen und überhaupt dafür zu werben, sich Hilfe zu suchen, dass es okay ist, sich Hilfe zu suchen. Mhm. Das ist uns wichtig und das Thema Daten, aber auf das kommen wir vielleicht später nochmal.
Ja. Jetzt vielleicht mal ganz praktisch. Ich kriege mit, ich bin ja da auch im Verteiler, im letzten halben Jahr waren, glaube ich, 3 Fortbildungsveranstaltungen, mehrere öffentliche Veranstaltungen. Mhm. Wie kann die Normalbevölkerung hier aus dem Rhein-Main-Gebiet daran teilhaben? Also wo kriegen sie die Termine her?
Ja, genau. Also das sind ja 2 verschiedene Sachen. Und das einmal, diese Fortbildungen für die Profis, das ist tatsächlich über E-Mail-Verteiler, so ganz klassisch. Da muss man sich dann irgendwie für Interesse zeigen und eben auch aus diesem Bereich berufliches Interesse kommen. Dann kriegt man da ganz klassisch E-Mails. Aber die Allgemeinbevölkerung kann jederzeit auf unserer Webseite nachschauen. www.franz-hilft.de wird sicherlich irgendwo in den Shownotes zu finden sein. Und da gibt es einen Bereich Aktuelles. Und da stellen wir immer alle unsere aktuellen Veranstaltungen ein. Zusätzlich bewerben wir das auch immer nochmal mit Flyern, Plakaten, Postkarten, es ist in Gesundheitsamtsveröffentlichungen, übers Netzwerk wird es gestreut. Also genau, aber der einfachste Weg ist in der Regel die Webseite.
Ja, da findet man alles drauf, also franz-hilft.de.
Genau.
Und da sind auch die ganzen Flyer drauf. Also für die Menschen, die jetzt weit weg sind vom Rhein-Main-Gebiet, die können trotzdem drauf gucken und finden dort mal Informationen zum Umgang mit Suizidalität. Wie spreche ich es an? Was gibt es für Hilfsangebote in Frankfurt? Da kann man mal überlegen, ach, da hätte ich noch nie dran gedacht. Ja. Gibt es vielleicht in meiner Region was anderes, einen anderen Anbieter?
Genau, also wir sind ein Frankfurter Netzwerk, von daher ist natürlich vieles auf Frankfurt ausgelegt, ne, an unseren Materialien und so weiter. Aber natürlich gibt es auch erstens auf der Webseite schon gar nicht im Download-Bereich erstmal für die drei Gruppen. Ich bin selbst betroffen, vielleicht Suizidgedanken, aber auch Umfeld. Ich habe da jemanden, um den mache ich mir Sorgen. Und Menschen, die jemanden schon verloren haben durch Suizid. Da gibt es einfach Informationen direkt auf der Webseite und dann im Download-Bereich gibt es die angesprochenen Flyer. Und genau, da findet man eine Übersicht mit Hilfsangeboten, aber gerade dieses Thema, wie spreche ich es an, wie kann ich mich hilfreich verhalten, das ist ja nicht auf Frankfurt bezogen, sondern das kann sich jeder sehr, sehr gerne angucken und runterladen.
Ja, vielen Dank.
Dann würde ich gerne mal mit dir, Katharina, über das Thema Einsamkeit sprechen. Ist ja jetzt noch gar nicht bei uns so angekommen, die Einsamkeit in einem Podcast. Dennoch ist es ein wichtiges Thema, über das wir sprechen müssen im Zusammenhang mit Suizidalität, weil es ja auch ein Faktor, ein Risikofaktor dafür sein kann, suizidale Absichten zu bekommen. Erklär uns doch erstmal, wo ist denn der Unterschied zwischen Alleinsein und Einsamkeit?
Ja, Alleinsein ist ein Zustand, in dem man sich physisch von anderen Menschen abgetrennt befindet und Alleinsein kann bewusst gewählt sein und auch positive Effekte haben. Zum Beispiel, wenn man Ruhe für sich selbst haben möchte oder zur Ruhe kommen möchte, Zeit für sich selbst haben möchte, zum Beispiel auch um kreativ zu sein oder um sich zu entspannen. Das heißt, Alleinsein ist nicht unbedingt negativ. Einsamkeit hingegen ist ein Gefühl, das entsteht, wenn das Bedürfnis nach sozialen Kontakten nicht erfüllt wird. Das heißt, man fühlt sich nicht gesehen, nicht verstanden, innerlich isoliert, selbst dann, wenn man von anderen Menschen umgeben ist. Und das kann natürlich schmerzhaft sein und auch mit Traurigkeit und Unzufriedenheit einhergehen. Und das bedeutet quasi, dass man allein sein kann, ohne sich einsam zu fühlen. Und man kann sich einsam fühlen, obwohl man von anderen umgeben ist. Das heißt, Alleinsein ist neutral oder manchmal sogar positiv, wenn es freiwillig geschieht. Einsamkeit aber ist ein schmerzhafter Zustand, der oft unfreiwillig geschieht.
Gibt es denn Personengruppen oder Menschen, die anfälliger für Einsamkeit sind oder die sich vielleicht schneller einsam fühlen?
Grundsätzlich kann Einsamkeit alle Altersgruppen betreffen und kann sich im Prinzip durch die komplette Gesellschaft ziehen. Zum Beispiel kann es der Student oder die Studentin sein, die neu in eine Stadt ziehen, vielleicht einfach kein soziales Umfeld erstmal haben. Oder es ist vielleicht die Seniorin, die von der Berufstätigkeit in das Rentenalter kommt und dadurch vielleicht berufliche Kontakte wegfallen. Man vielleicht im sozialen Umfeld nicht so viele Kontakte hat, vielleicht auch nicht so viele Hobbys oder Freizeitaktivitäten verfolgt hat, weil der Job einen sehr eingespannt hat und dann feststellt, ja, es gibt eigentlich gar nicht so viele Kontakte in meinem Umfeld. Und das sind natürlich Risiken, die dazu führen kann, dass Einsamkeit entsteht. Und mit fortschreitendem Alter kommen dann oder kann der Verlust des Partners, der Partnerin zum Beispiel auch dazukommen oder einfach das Versterben von Freunden. Gesundheitliche Probleme natürlich auch, wie zum Beispiel eine geringere Mobilität. Das alles kann die soziale Isolation verstärken und auch das Gefühl der Einsamkeit.
Jetzt hast du schon verschiedene Risikofaktoren angesprochen. Gibt es denn sowas wie Einsamkeitsprophylaxe, die jeder machen kann oder dass ich vielleicht, woran ich selbst merken kann, oh, ich bin von Einsamkeit betroffen?
Zum Beispiel kann man an sich selbst beobachten, ob man sich vielleicht aus sozialen Kontakten eher zurückzieht, vielleicht Verabredungen eher absagt oder kaum noch Initiative zeigt, Freunde zu treffen, Bekannte zu treffen, die Familie zu treffen. Vielleicht beteiligt man sich weniger an Gesprächen oder an Aktivitäten im Allgemeinen oder vielleicht auch so Aussagen wie, ich möchte doch niemandem zur Last fallen. Vielleicht merkt man auch, dass man oft traurig, erschöpft oder vielleicht auch gereizt ist. Man möchte vielleicht häufiger als vorher üblich gewesen ist, alleine sein. Ja, das alles können Anzeichen sein. Muss nicht sein, aber können Anzeichen sein.
Jetzt hattest du schon davon gesprochen, dass Einsamkeit ein subjektives Erleben ist und es vielleicht gar nicht so einfach ist, aus der Einsamkeit herauszukommen. Wie können Menschen von außen, die das beobachten, dazu beitragen, dass der Mensch sich nicht mehr einsam fühlt und was gegen die Einsamkeit getan wird?
Also es kann mit ganz kleinen Gesten beginnen, wie zum Beispiel, dass man sich begrüßt, Hallo sagt, fragt, wie es der Person geht, ein kurzes Gespräch mit Nachbarinnen und Nachbarn zum Beispiel, also wirklich im direkten Umfeld zu schauen, wer wohnt überhaupt bei mir im Haus, wer sind meine Nachbarn, gibt es da Personen, die vielleicht schon älter sind oder Hilfe benötigen könnten, sei es vielleicht nur der Gang zum Briefkasten, um Post aus dem Briefkasten zu holen. Oder vielleicht mal ein, zwei Einkäufe zu machen, wenn man sowieso ein- bis zweimal die Woche in den Supermarkt geht oder sowieso jeden Tag am Bäcker vorbeiläuft, dass man der Person einfach was mitbringt. Sich Zeit zu nehmen, zuzuhören, was die Person sagt, wie es der Person geht. Der Person auch Hilfsangebote mitzugeben, weil viele, gerade ältere einsame Menschen, haben vielleicht nicht so den Zugang zum Internet, wo man natürlich ungemein viele Informationen findet. Das ist für ältere Menschen oft schwierig, da überhaupt ins Internet zu gehen. Manche haben ja gar keinen Internetzugang. Und selbst wenn, dann fehlt vielleicht einfach die Expertise, um geeignete Angebote zu finden. Also da vielleicht einfach auch mal Broschüren, Flyer oder wenn man irgendwas hört, das weiterzugeben an die Person. Es gibt auch viele ehrenamtliche Angebote natürlich. Also einfach zu versuchen, ja, es zu erkennen, wenn sich jemand einsam fühlen könnte und die Augen aufzumachen.
Ja, danke erstmal. Jetzt tut ihr ja in Frankfurt bzw. das Gesundheitsamt auch konkret was gegen die Einsamkeit. Was bietet die Stadt Frankfurt in dir als Gesundheitsamt dafür an?
Wir bieten zum Beispiel den wöchentlich stattfindenden Gesundheitsspaziergang an. Der ist immer donnerstags um 10 Uhr, Treffpunkt vorm Gesundheitsamt. Wird von einer Übungsleiterin geleitet, geht circa 45 Minuten. Den gibt es schon seit ein paar Jahren, wird es auch weiterhin geben. Und das ist sehr niedrigschwellig, auch wichtig, dass es niedrigschwellig ist, die Angebote. Das heißt, man kann einfach ins Gesundheitsamt kommen, mitlaufen und es ist nicht verpflichtend. Man muss sich nicht anmelden, man muss nicht jeden Donnerstag dabei sein. Aber viele kommen tatsächlich jede Woche, gehen danach noch Kaffee trinken. Und das ist einfach so ein fester Termin, den man wahrnehmen kann und ja, wodurch man eben auch neue Kontakte knüpfen kann und Leute treffen kann. Dann haben wir das Projekt Babbeln für die Seele, das sind Telefonfreundschaften. Mhm. Das ist auch sehr niedrigschwellig. Man kann einfach anrufen im Gesundheitsamt, sich für das Projekt anmelden und bekommt dann einen Telefonpartner bzw. eine Telefonpartnerin vermittelt. Wir gehen da so ein bisschen nach Interessen. Also in diesem Anmeldeformular, was man ausfüllen muss, werden bestimmte Dinge abgeklopft, unter anderem auch die Interessen, ob man lieber mit einem Mann, einer Frau telefonieren möchte oder ob es egal ist, wie alt die Person idealerweise sein soll, ungefähr. Dann werden eben die Telefonnummern weitergegeben und die beiden Partner rufen sich dann gegenseitig an und telefonieren miteinander. Sollte es mal nicht so gut klappen, es kann natürlich auch sein, dass man sich nicht so gut versteht, können wir auch nachvermitteln und neu vermitteln. Und meistens ist es dann schon so, dass man nach ein, zwei Versuchen jemanden Geeignetes findet.
Schön.
Das wird unter anderem auch von Teilnehmenden genutzt, die zum Beispiel erblindet sind oder einfach mobilitätseingeschränkt sind und wirklich sehr, sehr viel Zeit in ihrer Wohnung verbringen. Und es ist für die ungemein bereichernd, dann einfach zumindest mit jemandem telefonieren zu können. Dann haben wir eine monatliche Veranstaltungsreihe mit wechselnden Referentinnen und Referenten, die heißt Alt werden, neu denken, die einfach einen positiven Umgang mit dem Älterwerden vermitteln soll und Mut machen soll, mit Freude und Zuversicht durchs Leben zu gehen, auch mit dem Alter. Und zum einen kommen die Gäste zu uns aufgrund der Inhalte der Veranstaltung natürlich, aber auch, um mit anderen Gästen ins Gespräch zu kommen und auch wieder neue Kontakte zu knüpfen.
Mhm. Wo können die Frankfurterinnen und Frankfurter denn die Angebote finden?
Wir haben eine Abteilungsbroschüre, die heißt Gesund durchs Jahr. Die wird sehr breit gestreut in Frankfurt. Unter anderem, also natürlich gibt es die im Gesundheitsamt, dann zum Beispiel in der Zentralbibliothek, in der Bürgerberatung in der Neuen Altstadt. Und die gibt es auch online unter der Website www.frankfurt.de/gesund-durchs-jahr. Ich denke, das wird auch in den Shownotes dann bereitgestellt.
Packen wir nochmal in die Folgenbeschreibung, genau.
Da kann man die Broschüre auch runterladen.
Super. Dann danke dir erstmal für den kleinen Exkurs zum Thema Einsamkeit. Und Oliver, ich würde sagen, wir fangen mit unserer zweiten Rubrik in der Folge an, dem Halbzeitcheck.
Halbzeitcheck.
Gerne vielleicht an die Inga die erste Frage.
Ja, Inga. Was ist deine besondere Fähigkeit, die du besonders einbringen kannst in der Suizidprävention?
Ist natürlich immer so ein bisschen schwierig, sowas über sich selber zu beurteilen. Aber ich würde zum einen sagen, für meine Rolle in dieser Koordination, dass ich schon, glaube ich, jemand bin, die gerne sich selber vernetzt, die gerne andere vernetzt, die gerne im Team arbeitet, kreativ und abwechslungsreich und auch in unterschiedlichen Kontexten. Dass mir das liegt, auch gar nicht so viele Routinen zu haben. Ich höre das so im Vergleich, dass andere Leute sagen, um Gottes Willen, so könnte ich gar nicht arbeiten. Aber das, genau, das liegt mir, das mag ich. Und ich glaube, ich kann ganz gut mich und andere organisieren, strukturieren, Prozesse irgendwie managen. Und thematisch, die Frage bekomme ich oft gestellt. Ich habe persönlich im Hintergrund keine Person, keinen nahen Angehörigen, die ich verloren habe durch Suizid. Das wird oft gefragt. Mhm. Das kann oft eine Motivation sein oder auch was einen dazu befähigt. Muss aber nicht, das ist bei mir nicht so. Ich bin da ein bisschen zufällig gelandet und glaube, auch das ist ganz gut. Das ist irgendwie, ermöglicht mir auch eine gewisse Abgrenzung. Und gleichzeitig habe ich mittlerweile so viele Menschen und Geschichten kennengelernt, dass ich ganz, ganz nah dran bin und so dieses Zwischenspiel zwischen ja Empathie und Abgrenzung, glaube ich, ganz hilfreich sein kann.
Danke. Ja, Katharina, die Frage an dich ist, ein Wunsch zur Einsamkeitsbekämpfung, den du frei hättest, welcher wäre das?
Ich wünsche mir, dass alle Menschen ein bisschen mehr hinschauen, mit offenen Augen durch die Welt gehen, durch die Nachbarschaft, Mitgefühl haben für diejenigen, die in anderen Situationen sind und von Einsamkeit betroffen sein könnten, dass wir einfach nicht wegsehen, wenn sich Menschen alleine fühlen oder einsam sind, sondern den Mut haben, sie auch anzusprechen und zu helfen.
Mhm. Dankeschön.
Inga, was wären jetzt die Ziele von Franz? Was wäre wichtig? Was wollt ihr erreichen? Was soll das Netzwerk? Es ist ja nicht nur ihr im Gesundheitsamt, was ja auch ein ganzes Team ist, sondern die 75 anderen Netzwerkpartner, was wollen die miteinander erreichen?
Das schließt sich im Prinzip so ein bisschen an das an, was ich erzählt habe, was wir tun, weil unsere Ziele sind ganz klar dieser ganze Bereich Aufklärung, Entstigmatisierung, Wissensvermittlung, dass mehr Menschen mehr wissen zu dem Thema und sich auch mehr trauen, darüber zu sprechen in jeglichen Konstellationen. Also das ist auf jeden Fall ein Ziel, Wissen zu vermitteln und diese Hürden abzubauen, damit das ganze Thema besprechbarer wird, so als allererstes, als Basis irgendwie, um so ein Klima zu schaffen, drüber sprechen zu können. Dann auch das Thema Hilfe finden, was ich auch schon angesprochen hatte, ist auch auf jeden Fall ein Ziel, dass Menschen wissen, wo finden sie Hilfe. Und euer eingangs besprochenes Thema Psychiater, Psychotherapeut, also wie viele Menschen gar nicht wissen, was es alles gibt und wo sie hin könnten. Und dass es eben aber darüber hinaus auch noch ganz niedrigschwellige Angebote gibt. Beratungsstellen, Online-Angebote, telefonische Angebote, anonyme Möglichkeiten, sich beraten zu lassen. Ja. Also das ist ein großes Ziel, da auch mehr aufzuklären und ganz konkret Hinweise geben zu können. Außerdem sind wir damals angetreten, als bei der Gründung auch die Datenlage zu verbessern. Das heißt auch zu wissen, ganz konkret für Frankfurt, mit was für Zahlen haben wir es zu tun, wie viele Menschen versterben in unserer Stadt durch Suizid und bestenfalls auch noch mehr zu wissen über das Alter, über das Geschlecht, um ja zu wissen, wo können wir auch ansetzen, datengeleitet auch so ein Stück weit und damit zusammenhängend auch das Thema Hotspots, also Orte, vor allem öffentliche Orte, wo sich Suizide potenziell häufen können, sowas gibt es und es ist natürlich wichtig, die zu kennen, das zu monitoren, um auch dann gegenwirken zu können, um dann dafür sorgen zu können, dass diese Orte geschützt werden beispielsweise. Das ist auch ein Ziel, dass wir das im Blick halten, dass wir die Zahlen kennen, dass wir wissen, was ist bei uns in der Stadt los. Und natürlich mit dem grundsätzlichen Ziel, das alle in der Suizidprävention wahrscheinlich eint, dass wir die Zahlen gerne senken möchten. Von Suiziden, aber auch Suizidversuchen, suizidalen Handlungen. Mhm.
Also wichtiges Ziel, und da finde ich ganz interessant, ihr Arbeit, es gibt eine Gruppe, die heißt Franz Junior, die arbeitet, geht in die Schulen, macht da Arbeit. Und was wären so andere Sachen, wo ihr mit anderen Netzwerkpartnern zusammenarbeitet? Ich weiß, da du gerade den Hotspot erwähnt hast, es gab auch mal vor Jahren ein Hochhaus oder ein Hotspot, der dann umgebaut wurde. Seitdem ist dort kein einziger Suizid mehr passiert. Also es sind sehr wichtige, tolle Initiativen. Falls jemand da auch spenden möchte, es gibt auch einen Förderverein, können wir an der Stelle auch ruhig mal sagen.
Freunde von Franz e.V.
Ja, okay. Aber fallen dir noch andere Initiativen ein? Wo hat sich was bewegt oder wo besucht ihr neben den Schulen, was gibt es vielleicht für andere Gruppen, mit denen ihr besonders zusammenarbeitet?
Genau, das ist so vielfältig, wie irgendwie das Thema ja auch in allen Bereichen relevant ist. Ne? Von daher versuchen wir auch da zu schauen, schon auch anlassbezogen zu schauen, wo sind Themen gerade auch aktuell oder wo kommt man auf uns zu, wo sind Bedarfe? Und ja, aber es gibt auch ein paar Themen, die so überdauernd sind, wie zum Beispiel Franz Junior, die das Thema junge Menschen, wo es aber auch erstmal ganz viel drum geht, sich zu vernetzen und zu schauen, was ist möglich. Und genau, ein Teil davon ist auch mal in Schulen zu gehen und ja, die Sicherung von Gebäuden, das hast du gerade gesagt, darauf hinzuwirken. Und ansonsten sind wir aber teilweise auch einfach mitten in der Innenstadt. Also das machen wir auch ganz gerne, unabhängig von unseren Veranstaltungen, wo wir versuchen, auch an variierende Orte zu gehen, da wo man halt auch Menschen trifft und nicht noch mehr Hürden aufzubauen. Auch das Thema Niedrigschwelligkeit, ob man jetzt ins Gesundheitsamt kommt oder in eine psychiatrische Klinik, wo es auch Veranstaltungen gibt, ist natürlich was anderes, als ich kann einfach ins Kino oder in die Stadtbücherei gehen. Also da trifft man uns mit Veranstaltungen, aber wir stellen uns auch sehr, sehr gerne einfach so ein bisschen in den Weg, mitten auf die Zeil, auf die Fußgängerzone in Frankfurt und machen Infostand und sind da mit unserem Quiz dabei und versuchen schon auch immer bei dem ganzen Thema, was natürlicherweise und richtigerweise eine Schwere und Tiefe hat, aber auch irgendwie das zugänglich zu machen. Und dann arbeiten wir so mit so einem Quiz zum Beispiel und letztlich schauen wir immer, ja, wo sind die Menschen, wo erreichen wir sie, über welche Wege am besten. Und reagieren ganz oft auch auf Dinge, die uns zugetragen werden.
Ja, danke schön.
Ja, bevor wir gleich nochmal ein bisschen praktisch werden, die Frage nochmal an dich, Katharina. Welche Ziele verfolgt denn das Gesundheitsamt durch die Initiativen gegen Einsamkeit?
Also wir wollen zum einen natürlich Menschen in Verbindung bringen, Einsamkeit sichtbar machen, also das Thema Einsamkeit entstigmatisieren. Niemand soll sich dafür schämen, einsam zu sein und allen auch bewusst machen, dass es viele andere Menschen gibt, denen es genauso geht und dass es hilft, sich zu begegnen, offen über das Thema zu sprechen, Begegnung eben auch zu ermöglichen durch unsere Veranstaltungen und Projekte, Menschen wieder mehr in Kontakt zueinander zu bringen und ja, den Zugang zu erleichtern, also möglichst niedrigschwellige Angebote anzubieten, idealerweise natürlich auch für Menschen mit Einschränkungen, also barrierefreie Zugänge zum Beispiel.
Jetzt ist sowas total schwer zu messen, kann man aber einen Effekt sehen, vielleicht bei den Menschen, die zumindest zu den Hilfsangeboten kommen, was melden die zurück? Kann man da irgendwas sagen?
Also für uns ist es natürlich positiv, wenn Menschen immer wieder kommen und wir auch sehen, dass sie sich mit anderen Gästen austauschen und einfach ja ins Gespräch kommen. Und ansonsten, ja, also tatsächlich können wir nur von Rückmeldungen von den Gästen an sich ausgehen und jetzt keine anderen Zahlen nennen, aber allein schon, wenn Personen wiederkommen und wir einfach merken, dass sie sich nicht zurückziehen, sondern immer wieder zu unseren Veranstaltungen und Angeboten kommen, ist das schon sehr positiv, ja.
Schön. Gegen Ende werden wir mal ein bisschen praktisch, Oliver.
Hilfsangebote der Folge.
So, heute fangen wir doch gerne nochmal bei dir und der Inga an.
Jetzt stellen wir uns vor, jemand, du hast ja vorhin gesagt, es ist ganz wichtig, das anzusprechen. Suizid, das muss aus dem Tabuthema raus, haben wir auch in mehreren Folgen schon immer wieder gesagt. Im Gespräch stellt sich raus, ja, da hat hier jemand wirklich Suizidgedanken. Was würdest du weiterempfehlen? Was wäre das Vorgehen?
Also zum einen ist es natürlich höchst individuell und erstmal ist es ja schon mal richtig gut und positiv, dass dieser Gesprächsraum geschaffen wurde und dass jemand sich offenbart hat und das Thema angesprochen hat und ich jetzt überhaupt die Chance habe festzustellen und das geteilt wird. Also da ist schon mal viel geschafft und Respekt an die Person, die das Gespräch geführt hat erstmal, dass sie hingehört hat und vielleicht auch nachgefragt hat, den Raum gegeben hat. Und dann ist es natürlich so die Frage, die zentralste Frage würde ich sagen, wie akut ist das Ganze jetzt? Ist das jemand, der sich schon lange und immer wieder damit beschäftigt und das als eine Option irgendwie für sich genannt hat? Oder ist da jetzt irgendwie eine ganz akute, vielleicht ist auch nochmal was passiert, was akut ist. Es ist wirklich ja ein ganz hoher Leidensdruck da und man hat wirklich Sorge, es wird jetzt brenzlig und das ist nicht eine Option von vielen, die manchmal als Idee kommt, sondern das ist jetzt die Person, sieht keine andere Lösung mehr. Das ist so ganz klassisch bei Suizidalität, dass ich das so zuspitzen kann wie in so einen Tunnel, dass keine anderen Möglichkeiten mehr gesehen werden. Und dann kann man natürlich schauen, kann ich das den Blick wieder weiten? Schaffe ich das selber zu sagen, es gibt noch andere Möglichkeiten und welche wären das? Und wir entwickeln zusammen eine Idee und machen dann aber auch ganz konkret zum Beispiel aus, wir gehen morgen zusammen da und dahin und lassen uns helfen. Weil das ist wirklich, wenn es so konkret und akut und brenzlig wird, gilt es immer noch Hilfe ins Boot zu holen und zusätzlich ja auch Profis ins Boot zu holen und nicht alleine damit zu bleiben. Ja. Das ist teilweise schwierig, weil Menschen das nicht möchten. Potenziell oder vielleicht auch einem so ein Versprechen abnehmen wollen, dass man das nicht teilt und da die ganz klare Erlaubnis, die wir immer gerne geben, zu sagen, in dem Moment kommt man mit Geheimnis nicht weiter. Das kann man der Person auch offen sagen. Man muss das jetzt nicht hinterm Rücken machen, aber sagen, ich kann das nicht für mich behalten. Wir müssen da jetzt Hilfe holen. Und auch da gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten. Genau, ich gehe mit zum Hausarzt. Das wäre so eine erste gute Anlaufstelle oder so, ne? Oder zu einem Hilfsangebot. Aber wenn es jetzt wirklich diese ganz akute Situation ist, ist uns auch immer ganz wichtig zu sagen, dann kann und darf und soll man auch den Rettungsdienst oder die Polizei rufen. Also wenn es wirklich so eine ganz zugespitzte Situation ist und ich vielleicht auch selber total davon überfordert bin, was ich sein darf und gar nicht weiß, was ich jetzt machen kann oder auch mit der Person gar nicht mehr so gut im Kontakt sein kann oder die gar nicht mehr so zugänglich ist oder auch vielleicht gar nicht freiwillig jetzt mit mir irgendwo hinkommen würde. Was ich schon auch akut, wenn wir beide sagen, dass ne, die Person möchte schon auch Hilfe und es ist aber super akut, in die nächste psychiatrische Klinik gehen. Es gibt immer eine, die ist zuständig und die ist auch 24/7 für akute, lebensbedrohliche Notfälle erreichbar. Dann können wir da ins Taxi setzen oder ins Auto und zusammen hinfahren, aber zusammen die Person dann nicht alleine lassen, wenn es so akut ist. Aber wenn das nicht ist oder ich traue mir das nicht zu, dann ist die 112 oder 110 die Nummer. Und das wissen so viele nicht, dass die auch dafür, das sind dann auch medizinische Notfälle und ich darf die anrufen. Und genau diese Hürde wollen wir nehmen, indem wir sagen, die sind zuständig, die hören das wahrscheinlich auch nicht zum ersten Mal und dann kann man das abgeben. Und ja, das kann erstmal eine schwierige Situation für die Beziehung sein oder für die Person, die das vielleicht nicht möchte, aber im Zweifel rettet das einfach ein Leben. Und alles andere guckt man dann später. Und es gibt so viele, die sich in dem Moment vielleicht auch wehren und sagen, ich möchte das auf keinen Fall und im Nachhinein aber schon dankbar sind, dass dann jemand für sie entschieden hat, weil sie es in dem Moment vielleicht nicht anders für sich entscheiden konnten.
Ja.
Also immer unser klarer Appell, das sind im Zweifel dann die rettenden Nummern.
Ja, also kann ich auch nur bestätigen, das, was du sagst, auch Menschen, die gegen ihren Willen erstmal in die Klinik gebracht werden, von den Angehörigen, von Freunden, dass sie später dankbar sind. Und bei manchen Kursen, da sage ich auch manchmal drastisch, es ist wichtiger, dass ihr da eventuell gegen den Willen der Person handelt, als wenn ihr ein paar Tage später auf der Beerdigung von der Person seid. Und da ist Schweigen und Freundschaft und Vertraulichkeit das eine, aber das Leben ist dann erstmal wichtiger in dieser Extremsituation, wie du gesagt hast, ja.
Spätestens mit einem gewissen Abstand und sicherlich nicht in jeden Fällen. Und das sind natürlich Situationen, wo wir alle hoffen, dass wir in die nicht kommen oder dass man diesen Schritt vermeiden kann, weil das gibt natürlich auch Berichte, wo das dann erstmal alles wirklich nicht toll ist, so, ne? Aber ja, der Mensch hat dann erstmal überlebt und dann alles weitere später dann zu seiner Zeit.
Genau.
In dem Zusammenhang fällt mir noch der sozialpsychiatrische Dienst ein. Was ist denn das eigentlich?
Ja, das sind unsere Kolleginnen und Kollegen im Gesundheitsamt, also zumindest in Frankfurt, in Hessen. Es ist überall ein bisschen unterschiedlich organisiert, aber die wichtige Botschaft ist, es gibt überall sozialpsychiatrische Dienste und für jeden Menschen ist ein sozialpsychiatrischer Dienst oder auch SPDI kurz gesagt zuständig. In der Regel sind es Psychiater, also Ärztinnen, Fachärztinnen für Psychiatrie und Sozialarbeitende. Und das ist auch ein recht niedrigschwelliges Angebot für die Bürgerinnen und Bürger einer Stadt, einer Kommune, eines Landkreises, die ansprechbar sind und wo man auch ohne Termin teilweise hingehen kann. Bei uns gibt es immer donnerstags eine offene Sprechstunde, es gibt ein Servicetelefon, es gibt ein telefonisches Angebot und man kann da einfach kommen und auch da, man kann sich da als Angehöriger, als Nachbarin, als wer auch immer, als selbstbetroffene Person natürlich melden und da hat man dann keine Wartezeiten von mehreren Monaten wie für einen Therapieplatz teilweise und das kann entweder als Überbrückung gut sein oder aber auch für Menschen, die so ein bisschen durchs System fallen oder gar nicht in der Lage wären, jetzt regelmäßige Therapieangebote wahrzunehmen. Die sozialpsychiatrischen Dienste machen in der Regel auch Hausbesuchende, also aufsuchende Arbeit, unterstützen auch bei sowas wie Antragstellung und so, ne? Das sind dann die Sozialarbeitenden, die gucken, was für Leistungen kann man jetzt noch zusätzlich irgendwie in Anspruch nehmen. Aber genau, die Ärzte gucken auch nach Bedarfen, Diagnosen, Potenziellen und so.
Und also man kann da auch anonym anrufen, habe ich so mitgekriegt. Man kann da auch als Angehöriger oder als Nachbarin anrufen und sagen, oh, meine Freundin, die sagt, sie will sich das Leben nehmen, was soll ich denn jetzt machen? Wenn man gar nicht so weiter weiß, kann man sich auch dort melden, wenn man sagt, ach, Rettungsdienst weiß ich noch nicht, ja, da sich mal dort beraten lassen. Wie du gesagt hast, ist je nach Ort, Landkreis sehr unterschiedlich, wie die besetzt sind. Ich glaube, aber normalerweise findet man jetzt immer übers Gesundheitsamt. Die sind eine Landkreisbehörde, soweit ich weiß. Also dort, wo es was das Kennzeichen ist, dort guckt man die in eine Suchmaschine des Vertrauens und hat dann den sozialpsychiatrischen Dienst. Und in manchen Bundesländern machen das die Gesundheitsämter nicht selber, sondern ist ausgelagert an andere Dienste. Aber wir stellen da auch nochmal einen Link, wo man die Adressen dann auch findet.
Ja. Jetzt kommen wir schon langsam zum Ende, aber wir wollen nochmal über die Praxis sprechen und zum Thema Einsamkeit. Wenn wir uns angeschaut haben von Oliver und Inga, das Beispiel war ja doch recht akut jetzt. Nun können diese Menschen, die von Einsamkeit betroffen sind, auch solche Gedanken haben, suizidale Absichten. Jetzt stellen wir uns vor, wir wohnen in einem Mehrfamilienhaus und ich nehme wahr, dass jemand isoliert ist und vielleicht von Einsamkeit betroffen ist. Jetzt habe ich vielleicht keinen Kontakt zu dem, habe aber irgendwie ein komisches Bauchgefühl. Wie könnte ich denn da vorgehen?
Also wenn man direkter Nachbar, eine direkte Nachbarin ist, kann man natürlich bei der Person klingeln, versuchen direkt in Kontakt zu gehen mit der Person und versuchen zu helfen, ja, einfach miteinander sprechen, versuchen herauszufinden, was braucht die Person, wie kann man behilflich sein. Man kann nicht immer erwarten, also natürlich ist es gut, wenn die Person auch selber nach Hilfe fragt, aber das ist eben oft nicht der Fall. Deswegen ist es gut, wenn man einfach versucht, die Person persönlich zu erreichen.
Also in allen beiden Fällen gilt auf jeden Fall die Ansprache und mutig zu sein, das hinzuschauen und anzusprechen. Ja, Oliver.
Zuhören. Genau. Zuhören noch. Mhm. Genau. Wir haben euch gerne zugehört. Ich hoffe, ihr Zuhörende habt auch gerne zugehört. Am Ende fragen wir immer gerne, wie entspannt ihr heute? Was werdet ihr vielleicht heute noch genießen? Inga, was ist deine Genuss- oder Entspannungsmethode?
Ich hab verschiedene. Das ist auch immer so ein bisschen phasenweise unterschiedlich. Ich habe tatsächlich relativ frisch das Fahrradfahren neu für mich entdeckt. Also ich bin schon lange von A nach B immer mit dem Fahrrad gefahren, aber eher so dieses, ja, zur Entspannung oder zur Bewegung einfach an sich in der Natur. Jetzt ist das so eine Sache mit dem Wetter momentan, aber da gibt's ja auch so Zuhause-Fahrräder. Also das habe ich im Moment, ist gerade so ein bisschen was ich neu für mich entdeckt habe. Und ja, am besten natürlich in der Natur und gleichzeitig so ein bisschen auspowern. Wie gesagt, bei dem Wetter vielleicht schwierig, aber das wäre so meine Methode. Ansonsten hilft Schokolade mir auch immer, wenn es eher in Richtung Genuss gehen darf.
Okay, Katharina, wie entspannst du? Was ist deine Genuss- Methoden?
Für mich ist tatsächlich Kochen sehr entspannend. Das erdet mich sehr. Zum Thema Wetter, spazieren gehen auch und gerne mit Musik auf den Ohren spazieren gehen. Das entspannt mich auch sehr. Bei Regen ist natürlich so eine Sache, aber ja, kochen, spazieren gehen. Ich meditiere auch regelmäßig. Das hilft mir auch sehr zu entspannen und ja. Ich glaube, also es variiert auch so ein bisschen von Tag zu Tag.
Ja, dann wünschen wir euch heute viel Spaß beim Genießen und Entspannen noch und danken euch ganz herzlich für den intensiven Austausch und dass ihr Zeit für uns hattet. Ja, und Oliver, wir sehen uns dann nächste Woche wieder und ich freue mich aufs nächste Gespräch mit dir.
Ja, vielen Dank. Vielen Dank euch. Vielen Dank dir, Philipp.
Danke.
Tschüss.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wir möchten wissen, wie unser Podcast Lebensmüde Gespräche über Suizid und Todeswünsche ankommt. Daher bitten wir euch um eine Beteiligung an unserer anonymen Umfrage unter podcast.würdezentrum.de und Würdezentrum schreibt ihr natürlich mit UE. In der Beschreibung findest du dann Hilfsangebote. Ein bekanntes ist zum Beispiel die Telefonseelsorge, erreichbar unter telefonseelsorge.de. Telefonisch, online oder auch per Chat. Du möchtest unsere Arbeit unterstützen? Dann abonniere doch den Kanal und empfiehl unseren Podcast gerne weiter. Lebensmüde – Gespräche über Suizid und Todeswünsche findest du auf allen bekannten Podcast-Plattformen. Im Würdezentrum bieten wir Schulungen und Seminare für Gesundheitsprofis und auch Laien an. Wir bieten aber keine individuelle Beratung oder Behandlung an. Lebensmüde. Gespräche über Suizid und Todeswünsche, ein Podcast des Würdezentrums. Zahlreiche Menschen haben uns begleitet und unterstützt. Unser besonderer Dank gilt, neben unseren Gästen, dem Gesundheitsamt Frankfurt sowie dem Magistrat der Stadt Frankfurt.